Kleine Leute ganz groß. Porträts, Kurzbiografien aus 250 Jahren Missionsgeschichte. Erzählt und kommentiert von Rolf Schäffbuch.
Der Gründer der Methodistenkirche. Wissen Sie, wer das war? John Wesley. Gründer ist eigentlich falsch. Er war anglikanischer Gelehrter und Professor und geistlicher, war ordiniert. Wurde aber dann von der anglikanischen, von der englischen Staatskirche ausgestoßen, hat seine eigene Kirche beginnen müssen und heute ist das die größte evangelische Kirche in der Welt. Nicht umsonst hat Wesley gesagt, the world is my parish. Die ganze Welt, das ganze Kosmos, diese Erdkugel ist meine Gemeinde. Aber er war ja nicht von Anfang an ein gläubiger Mann. Gott hat ihn durch einige Begegnungen so weit gebracht, dass er zum großen Gründer dieser weltweiten Kirche wurde. Zu einem, der die Evangelisation entdeckt hat. Man spricht davon, dass Wesley selber 40.000 Predigten von Dorf zu Dorf, von Städtchen zu Stadt gehalten hat, mit dem Pferd unterwegs. Unterwegs hat er immer wieder Literatur gelesen. War ihm wichtig, dass man in der modernsten Literatur zu Hause ist, dass man weiß, was vorgeht. Einmal hat er eine Abendgesellschaft die Vorrede von Luthers Römerbrief gelesen, da hat er schon den ersten Anstoß bekommen zum Glauben, aber dann kamen etliche Frauengeschichten dazwischen. Wesley musste England verlassen wegen einer Frauengeschichte und dann hat er gesagt, ich will nach Georgia in USA gehen, damals war es noch nicht United States, Georgia, und will Indianer missionieren. Und als er auf dem Schiff auf der Überfahrt war, wir würden heute sagen, erster Klasse, hat er entdeckt, dass unten im Zwischendeck eine Gruppe 40, 50 böhmische Brüder waren. Also das, was wir heute die Herrnhuter nennen. Und bevor ihm eingeleuchtet hat, dass die mitten im grausamen Sturm, sie waren 2,5 Wochen im grausamen Sturm im Ozean, dass die eigentlich keine Angst hat. Habt ihr keine Angst? Nein, wenn wir sterben, sind wir bei Jesus. Aber vor dem hat ihn noch eingeleuchtet, es gab keinen niedrigen Dienst, wenn die Leute sich erbrochen hatten im Zwischendeck, waren die böhmischen Brüder die Ersten, die ganze Schweinerei aufgeputzt haben. Wenn sie angerempelt wurden, was ja im Sturm vorkommen kann, haben sie nicht beklagt, haben sie nicht geschimpft. Und als Wesley sie fragte, warum macht ihr das, haben sie gesagt, unser Heiland hat es noch viel schlechter gehabt und hat den anderen gedient. Das hat den Wesley überzeugt. Und er hat einen, den Anführer, den Peter Böhler, gefragt einmal. Der hat ihn dann nach Georgia begleitet und hat auch mal eine Predigt des Herrn John Wesley angehört, des Hochgelehrten. Und dann hat Peter Böhler zu ihm gesagt, so hat's keinen Wert, so wirst du niemand missionieren. Durch deine Stimme klingt dein Stolz durch. Du bist zu überheblich, um auf den Heiland hinweisen zu können. Und da hat Wesley gesagt, ja, soll ich dann überhaupt das Predigen aufgeben? Da hat dieser Peter Böhler gesagt, das große Wort, predige den Glauben, bis du ihn hast, und dann predige den Glauben, weil du ihn hast. Da ist ein John Wesley geworden. Unter dem Einfluss dieser kleinen böhmischen Brüder, Vertriebene aus Europa, Flüchtlinge, Zwischendeckpassagiere, John Wesley zu einem Großen im Reich Gottes geworden.
Rolf Schäffbuch, Prälat in Ruhe über John Wesley in Kleine Leute ganz groß, Porträts, Kurzbiografien aus 250 Jahren Missionsgeschichte. Fortsetzung folgt. So kurz nach 15 Uhr war es gestern Nachmittag am Parkeingang des Stuttgarter Killesberg-Geländes. Eine Spaziergängerin erkundigte sich angesichts Lautsprecherboxen und Tribüne. Was gibt denn das da? Gibt's da Konzert und Tanz? Was ist denn da eigentlich los? Los war einiges bei der 8. Jugendkonferenz für Weltmission, kein Wunder, bei ca. 4.500 Besuchern, über 300 Missionaren, annähernd 30 Einzelveranstaltungen wie Bibelarbeiten, Missionsberichten und Seminaren. Nicht zu vergessen die Verabschiedung und Sendung, nichts anderes heißt ja letztlich Mission, von Missionarinnen und Missionaren, die in den nächsten Wochen und Monaten ausreisen werden. Und damit herzlich willkommen zu einem Rückblick auf diese Jugendkonferenz für Weltmission. Am Mikrofon begrüßen Sie Klaus Annel und
Angelika Hartmann. Ich gehe mit der Deutschen Missionsgemeinschaft nach Kroatien, bin Erzieherin von Beruf.
Ulrike Hägele, Gemeinde und Gemeindeaufbau, Kinder- und Jugendarbeit in Kroatien mit der DMG.
Ja, wir sind Ehepaar Gabi und Fred Eick. Wir gehen auch mit der Deutschen Missionsgemeinschaft und zwar nach Ostasien.
Wir sind Familie Trujillo aus Ecuador.
Andrea Blank mit Licht im Osten nach Kasachstan.
Eckhard Hinderer, Mechaniker, gehe mit Diguna nach Kenia.
Ich bin Eva Nolte, bin Töpferin und gehe auch mit Diguna nach Kenia.
Ich heiße Nicole Spech, gehe mit Diguna in den Kongo, bin Arzthelferin.
Ich bin der Sven Singerberger, Zimmermann und gehe mit der Diguna nach Kenia.
Ist Mission überhaupt noch dran? Sind Missionare nicht Zerstörer von Kultur und nationaler Identität? Woher nehmen gerade Christen das Recht, andere zu missionieren? Verbieten christliche Toleranz und Nächstenliebe nicht wie von selbst jegliches missionarische Werben? Fragen, die alles andere als neu sind, wie ein von Rolf Schäffbuch, Prälat in Ruhe, in dem Seminar Kleine Leute ganz groß aus 250 Jahren Missionsgeschichte geschildertes Beispiel unterstreicht.
Es war bei der Weltkirchenkonferenz 1975, nun das ist auch schon einige Zeit her, aber mir unvergesslich, in der Arbeitsgruppe 1, lauter, wie wir schwäbisch sagen, großkopfete Bischöfe, Repräsentanten von Kirchen, Professoren, über die Aufgabe der Christenheit in unserer Welt. Und da wurde gesagt, ja, wir haben ein Erwachen der Weltreligion, der Islam ist wieder eine Weltmacht geworden, die Naturreligion überall sind neu erstarkt, der Hinduismus als nationale Religion Indiens ist weiter über seine Grenzen fortgeschritten. Und haben wir denn überhaupt ein Recht als Christen, diese europäische Religion, die auch vielleicht noch nach Neuseeland und USA hinübergeschwappt ist, zu vertreten? Müssten wir nicht unsere Ansprüche zurückschrauben und uns zusammensetzen mit den anderen Religionen? Ob wir nicht ein, wie unser Tübinger katholischer Professor Küng sagte, ein gemeinsames Weltethos vertreten können? Wir sind alle für Frieden, alle für Gerechtigkeit. Und wie wir mitten in der Diskussion waren, es drohte ein richtiges Hickhack zu werden, ist am Rand eine junge Dame gewesen, Kenianerin, die zum Ordnungsdienst gehörte. So eine richtige junge Dame aus Kenia, wo es wichtiger ist, dass man etwas breit gebaut ist, als dass man eine Taille hat wie Claudia Schiffer, hat sich gemeldet. Turbanähnliches Gebilde, grün. Naja, hat Herr Professor Moltmann von Tübingen als Schriftführer gesagt, gnädig, ja bitte, was wollen Sie auch noch was beitragen? Sie sind zwar kein Mitglied der Delegation. Und dann ist die aufgestanden und hat gesagt, was diskutiert ihr? Dass das Christentum schwach sein könnte und die Weltreligionen stark? David was a tiny, small man. Der David war ein kleines Männlein. And Goliath, he was a mighty hero. War ein mächtiger Held. Aber Gott hat dem kleinen David geholfen, dass er den gewaltigen Goliath übermochte. Und dann hat sie wieder hingesetzt. Eine kleine Kenianerin, gar nicht offizielles Delegationsmitglied irgendeiner offiziellen Delegation, Ordnungsdienst, hat das entscheidende Wort zur Sache gesprochen. Kleine Leute, ganz groß.
Kleine Leute, ganz groß, die Missionsgeschichte liefert eine nicht enden wollende Liste von Beispielen von Frauen und Männern, durch die Gott seine Geschichte, His Story, verfasst hat und fortschreibt. Nicht das Ob Mission heute noch dran ist, ist die entscheidende Frage, sondern die Frage muss lauten, wie geschieht heute Mission angesichts von vagabundierender Religiosität, schnell um sich greifender Individualisierung und wachsender Globalisierung? Welchen Hindernissen, welchen Schranken sieht sich Missionsarbeit an der Schwelle zum dritten Jahrtausend gegenübergestellt? Dazu Dr. Detlef Blöcher von der Deutschen Missionsgemeinschaft, kurz DMG.
Das sind zunächst die politischen Schranken, dass eine Reihe von Ländern, Missionaren im traditionellen Sinne, keinen Zutritt erlauben. Das sind kommunistische Länder, Das sind islamische Länder, etliche andere in Asien, die Missionare im traditionellen Sinne nicht möchten. Darüber hinaus gibt es aber auch kulturelle Grenzen. Ich denke an freie Länder, in denen es aber unerreichte Volksgruppen gibt, zum Beispiel die Maguindanaos auf den Philippinen. Die Philippinen sind ein freies Land, aber diese Kulturgruppen sind abgegrenzt und man braucht eine offizielle, einsichtige Begründung, warum man sich unter ihnen aufhält. Dann gibt es aber auch Schranken des Herzens. Ich denke zum Beispiel an Frankreich, ein Land, was ganz frei ist. Und doch sind die Herzen von Menschen verschlossen und es bedarf kreativer Wege, um den Zugang zu den Herzen von Menschen zu finden.
Stichwort Kreativität in der Missionsarbeit. Wie sieht es jetzt praktisch aus? Wie gestaltet sich diese Kreativität vielleicht gerade an einem der Beispiele, die Sie schon genannt haben?
Ich denke an eine unserer Missionarinnen, die in Portugal arbeitet, einem Land der EU, das frei ist, wo aber ein Missionar als Sektierer, als abschreckend angesehen wird und deswegen Mitarbeiter als Lehrer eine Nebentätigkeit aufnehmen, um so freieren Zugang zu Menschen zu haben, natürliche Kontakte, die sich im Alltag ergeben, nutzen zu können, um Botschafter Jesu zu sein.
In aller Munde ist das Stichwort Globalisierung in der Wirtschaft, in der Politik. Gilt es auch für den Bereich der weltweiten Missionsarbeit? Und wenn ja, was bedeutet nun die zunehmende Globalisierung für kreatives Schrankenüberwinden in der Missionsarbeit?
Das ist eines der ganz faszinierenden Kapitel der Missionsbewegung. Ich finde es unheimlich beeindruckend, wie brasilianische Missionare nach Europa kommen, um in Spanien, in Portugal zu evangelisieren, nach Deutschland als Mitarbeiter kommen, wie Koreaner nach Zentralasien und auch nach Europa gehen oder in den Orient hinein, wie afrikanische Missionare in andere Ländern tätig sind, dass in der Zusammenarbeit in internationalen Teams die Gemeinde gebaut wird und wir einander mit den verschiedenen Gaben dienen.
Was lässt sich aus Ihrer Sicht als einer der Verantwortlichen der deutschen Missionsgemeinschaft, einer der größten deutschsprachigen Missionen überhaupt, sagen? Ist das Thema weiße Missionare, europäische Missionare vom Tisch? Ist der Weg jetzt der umgekehrte, dass asiatische Missionare nach Europa kommen? Oder gibt es nach wie vor für europäische, nicht zuletzt auch für deutsche Missionare, einen Markt?
Westliche Missionare sind weiterhin gefragt. In sehr vielen Ländern gibt es Bedarf nach gut ausgebildeten Fachkräften, gerade auch theologischen Fachkräften. Und wir als Deutsche, die sehr systematisch arbeiten, gründlich arbeiten, einen guten Arbeitsstil, Arbeitsethik haben, sind sehr begehrte Mitarbeiter in den verschiedensten Ländern. Dadurch, dass wir auch keine koloniale Geschichte hinter uns haben, haben wir auch einen viel unbefangeneren Zugang in verschiedenen Länder Afrikas, Lateinamerikas und Asiens, sodass heute sicherlich mehr Missionare aus Deutschland benötigt und gefragt sind, denn je zuvor. Nicht in allen Ländern. In manchen Ländern ist inzwischen gibt es genügend einheimische Mitarbeiter. Aber global gesehen sind heute mehr Missionare gefragt denn je zuvor.
Iris und Matthias Schüttler.
Wir gehen mit der DMG in den Mittleren Osten.
Uwe Ossenberg und ich gehe auch mit der Diguna nach Kenia in den Norden zu den Somalis.
Martin Englert mit der Liebenzeller Mission nach Ecuador.
Karl-Heinz Kress auch mit der Liebenzeller Mission nach Japan. Erika und Klaus-Dieter Volz mit der Liebenzeller Mission nach Taiwan.
Martin Wurster auch mit der Liebenzeller Mission nach Taiwan.
Dr. Jens Burgdorf, Zentralasien mit der DMG medizinische Arbeit.
Martin.
Margret.
Schneckenburger.
Deutsche Indianer Pioniermission.
Wir gehen nach Paraguay.
Euren Beruf noch.
Beruf immer noch.
Krankenschwester.
Holztechniker.
Heidrund und Paul Servini, wir gehen mit der Kontaktmission nach Frankreich.
Katrin Wilkens, ich gehe mit der VKTM, Vereinigte Kamerun und Tschad-Mission, in den Tschad, in die Frauenarbeit.
Hella Becker mit der deutschen Indianer-Pioniermission in die Indianerarbeit nach Brasilien. Ich bin Krankenschwester.
Missionarinnen, Missionare verabschieden sich vor den Teilnehmern der 8. Jugendkonferenz für Weltmission am vergangenen Sonntag auf dem Gelände des Stuttgarter Killesberg. Die Alltagserfahrungen von Elke Baumann, Missionarin der Rotes Meer Mission, belegen anschaulich und wohl auch ernüchternd: Mission ist nichts für Abenteurer, nichts für Leute, die den schnellen Erfolg suchen. Elke Baumann.
Ich nehme Sie mit in den Norden vom Sudan zu einem Wüstenstamm, der immer schon alternativ gelebt hat, die Bijas. Schon vor Jahrzehnten hat Gott uns diese Menschen uns darauf aufmerksam gemacht, aber es gab keine Möglichkeit, sie mit dem Evangelium zu erreichen, also auch Muslims. Die Bijas sind ein sehr freiheitsliebender Stamm und sie lassen sich nur ganz schwer in ein System hineinbauen. Und so war es der sudanesischen Regierung auch bislang nicht gelungen, diese Leute medizinisch zu versorgen. Und genau da lag unsere Chance. Als nach vielen Verhandlungen wurden wir von der sudanesischen Regierung eingeladen, diese Leute medizinisch zu versorgen und eine vorbeugende Arbeit unter ihnen aufzubauen. Bijas kennen keine Gastfreundschaft. Jeder Eindringling wird misstrauisch, ja feindselig abgeschoben oder will man nichts zu tun haben. Unsere Basisstation in Port Sudan, meine ersten Eindrücke: Hitze, Staub, Dreck, ein Hundekadaver in der Straße, der Gestank, und dazu die ablehnende Haltung der Bijas. In den Randsiedlungen von Port Sudan leben Bijas. Jede Hütte hat einen hohen Bretterzaun zur Außenwelt abgeschottet. Wie sollte ich je ihre Sprache lernen? Wie diesen Menschen je nahe kommen? In meinem Kopf war nur noch lauter Wies. Daraufhin hatte Gott eine Antwort. Er sagte: Du brauchst meine Liebe in dein Herz hinein. Augustinus betet einmal: Gib mir, was du forderst, und dann fordere, was du willst. Das war mein erstes Geheimnis mit einem großen G, Gottes Liebe. Das zweite Geheimnis, Sie können es gleich erraten: Auf einer ersten Station arbeiteten wir 2 Jahre. Feindseligkeiten spitzten sich zu, wir mussten die Station verlassen. Eine zweite Station, meine Schwestern waren dort, Kolleginnen, 3 Tage. Das Haus wurde mit Steinen bombardiert, sie mussten immer hinter den Mauern Deckung suchen. Das war auch aus. Auf einer dritten Station hatten wir zunächst nur Kontakt über den Gartenzaun. Dann kamen sie zögernd, mit Verletzungen, zum Zähneziehen, mit kranken Kindern. Und bald holte uns der medizinische Alltag ein, mit Malaria-Patienten, Tuberkulose-Kranken. Und nach einem Jahr kam es zur ersten Entbindung. Von da an bröckelte der Bann des Misstrauens. Mein zweites Geheimnis war das große G, Geduld. Dann ein drittes Geheimnis mit einem großen G, Gebet. Ich entsinne mich an einen Nachmittag. Ich hatte einen Krankenbesuch gemacht. Wir kauerten im Sand und ich kam auf Jesus zu sprechen. Plötzlich standen sie alle auf wie von der Tarantel gestochen. Die Frau musste beten, der Mann musste nach den Ziegen schauen, der Junge Wasser holen und ich war mit den kleinen Kindern allein gelassen. Ich begriff, es war nicht Gottes Zeit gewesen. Jetzt fingen wir an, jeden Haushalt systematisch durchzubeten, jeden Patienten und sein Dorf. Dann war es nach langer Zeit, es war mindestens 1 Jahr später, es war ein Karfreitag. Nach einem Krankenbesuch hatte ich noch Zeit zum Verweilen und ich sagte: Heute ist bei uns zu Hause ein großer Feiertag. Aber wie sollte ich es erklären? Sie hatten mir nie einen Wortschatz über religiöse Belange preisgegeben. Unterzeichnete ich dann zwei Kreise in den Sand, einen großen Kreis für Gott und den Himmel und einen kleinen Kreis für die Erde und die Menschen. Ich ging von dem aus, was sie kannten, was für sie verständlich war. Wir Menschen versuchen, zu Gott zu kommen durch Gebet, durch Fasten, durch gute Werke, aber es taugt nicht zu einer Brücke von hier nach dort. Ich fuhr fort, der Einzige, der etwas tun könnte, wäre Gott. Er ist der Allmächtige und der Liebende. Er könnte eine Brücke bauen von sich zu uns. Und dann zog ich eine Linie vom großen Kreis zum kleinen Kreis und ich erklärte, und er hat es getan, er sandte Jesus. Wer den aufnimmt, bekommt ein neues Herz. Jesus nimmt ihn an der Hand und wenn er stirbt, bringt er ihn direkt ins Vaterhaus Gottes. Von jetzt an hatte ich immer wieder Gelegenheit, anhand der Skizze im Sand von Jesus zu sagen, und sie hörten zu. Knapp ein Jahr danach mussten wir das Land verlassen. Der islamische Fundamentalismus holte uns ein. Heute werden die Bijas von der eigenen Regierung verfolgt und ausgebeutet. Junge Frauen und Mädchen werden als Sklavinnen verkauft, die jungen Männer in die Armee gesteckt. Sie sind zwar Moslems, aber sie passen in das jetzige fundamentale System von der Regierung nicht hinein.
Von den Widerständen, von Schranken und Hindernissen der Missionsarbeit war bereits die Rede. In einer Bibelarbeit über einen Missionar widerwillen bei der Jugendkonferenz für Weltmission ging Hans-Peter Wolfsberger, der Direktor der Liebenzeller Mission, der Frage nach, warum es Gott nicht lassen kann, warum die Missio Dei nicht zu Ende gekommen ist. Aus dieser Bibelarbeit im nahezu vollbesetzten Saal 10a im Kongresszentrum B der Messe Stuttgart ein ausführlicher Mitschnitt.
Da ist ein Mensch belanglos, harmlos und profillos und eines Tages widerfährt ihm das große Los. Er lernt die größte Macht des Kosmos kennen, Gott selber begegnet ihm und dann dreht dieser Typ ab und geht stiften. Also einmal muss man sich das auch leisten in der Heiligen Schrift. Es muss mal einer geschildert werden, der selten doof ist wie Jonah. Andere Möglichkeit ist, es soll in diesem Büchlein gezeigt werden, welche Potenzen Gott drauf hat. Und zwar gerade deshalb, weil bei uns, bei den Nachfolgescharen derer, die jetzt im Glauben stehen, es ja schrecklich unattraktiv und kleinbürgerlich und spießig und muffig zugeht. Wo haben wir schon was Großes zu zeigen? Wo haben wir schon was Überzeugendes anzubieten? Alles scheint bei uns eine Frage des frommen Herzchens zu sein. Der Rest ist Beziehungsknatsch. Keine großen Ideale, keine großen Visionen. Es geht so ein bisschen mümmelhaft zu. Wir sprechen auch ziemlich klein. und banal von uns und unseren Reihen. Kaum traut man in die eigene Gemeinde einzuladen oder mal ordentlich anzugeben mit Gott. Manchmal spiegelt sich das ja auch in Zeugnissen wieder. Also das von eben war gerade erfrischend. Aber ich kenne ein Zeugnis, das geht etwa so. Ich habe einfach nicht gewusst, wo Gott mich im Urlaub haben will. Auf den Malediven oder auf Borneo. Und da bin ich an einem Geschäft vorbeigelaufen und da hing ein Poster mit Seitenbacher Müsli. Und da fiel mir ein, Seitenbacher Müsli, das mögen doch auch die Delfine von Miami. Und da war es mir klar, Gott will mich in Miami haben. So ein lauwarmer Käse. Das war bei Jona doch ordentlich anders. In seinem Leben hat's gerauscht im Karton. Da ging's nicht um kleine Fische, da ging's um einen Megafisch. So ein Urviech, wie sie in diesem Herbst gestrandet sind in Dänemark. Neben denen die örtlichen Feuerwehrautos aussehen wie Lego-Teile. Bei Jona lässt Gott die Muskeln spielen. Da kommt ordentlich Größe ins Spiel. Und das war wohl der Grund dafür, weshalb das Buch im Alten Testament steht. Nun, liebe Freunde, wenn das die Gründe gewesen wären, das Büchlein Jona der Heiligen Schrift einzuverleiben, dann hätten sich jene jüdischen Gelehrten von der Synode von Jamnia der Sache besser enthalten. Dann hätten sie sich besser anders entschieden. Denn was haben wir schon für Ärger gehabt mit diesen paar Seiten Heiliger Schrift? Was hat's nicht schon für Stunk gegeben um diesen Fisch und das Ganze drumherum, diese Story? Ganze Heere von Aufgeklärten haben gesagt, so ein Fisch gibt's gar nicht. Ganze Heere von Abgeklärten haben gesagt, alles antike Mythologie. Das ist ein Motiv, das kommt schon bei Herakles und Perseus vor. Alles schon mal da gewesen, Wanderlegende, mehr nicht. Aus den Debatten ist dann nur eine große Ratlosigkeit zurückgeblieben oder ein ziemlich dummes Pro und Contra. In Klammer gesagt, ich fürchte nicht um den Wahrheitsgehalt der Jona-Geschichte, auch nicht mit dem Fisch. Da gibt's in dieser Welt noch ganz andere Dinge, die erstaunlich sind und schwer zu erklären. Habt ihr schon mal roten Schnee fallen sehen? Ja? Ja, ich habe schon gesehen. Vor einiger Zeit ist ein Kind aus dem 11. Stockwerk eines Hochhauses gefallen und hat überlebt. Ist das nicht? Bei Zauberdingen in Papua-Neuguinea haben Menschen mit beiden Händen in die Luft gegriffen und haben Geldscheine in der Hand gehabt. Ist auch gut, gell? Und die 11-jährige Sibylle ist vom Totenbett aufgestanden durch das Gebet unter Handauflegung ihrer Ältesten aus der örtlichen landeskirchlichen Gemeinschaft. Ist das alles denkschwieriger oder denkleichter als die Sache mit einem Fisch, der einen Menschen verschlucken kann? Aber nochmal zurück zur Frage. Warum gibt es die Jona-Geschichte in der Heiligen Schrift? Ich weiß nur eine Antwort. Natürlich sind da ein paar Dinge geschehen. Da war was mit Meer und da war was mit Stadt und da war was mit Schiff und so. Aber wenn man fragt, was der Leser dieser Geschichte eigentlich erfahren und wissen soll, dann geht's nicht um dieses oder um jenes, sondern nur um eines. Der Leser soll herausbekommen, wer Gott ist. Die Aufforderung des Jona-Buches heißt nicht, nun guck dir mal den Fisch an, sondern nun guck dir mal den Gott an. Nun erzähle ich nochmal in groben Zügen. Da ist also Jona, der Prediger. Ein Prophet wird er genannt, der Sohn des Amittai. Dieser Jona war sauer auf seinen Chef. Der hat ihm nämlich eine Arbeit verschafft, die ihm nicht schmeckte. Ausgerechnet ich. Jedenfalls, als Gott ihm den Predigtauftrag für Ninive überträgt, ist Jona bockig wie ein Esel. Für Ninive hat er auf jeden Fall keinen Termin mehr frei. Und da er sich denken kann, dass er mit seinem Chef darüber in weitere Debatten kommt, macht er sich lieber mal dünn. Er beschließt, dahin zu gehen, wo ihn keiner vermutet, Als notorischer Nichtschwimmer und überzeugte Landratte ist er sicher, auf hoher See sucht ihn keiner, also bestellt er eine Fahrkarte einmal Tarsis einfach, und als die Küste seinen Augen entschwindet, da ist er gewiss, jetzt bin ich auch dem Chef entwischt. Und es dauert nicht lange, bis wilde Stürme und dann ein Ungeheuer von Fisch dem Mann klar machen, dass Gott anders ist, als er meint. Ganz anders, als er sich das vorgestellt hat. Und nun muss Jona lernen, nicht nur den Kopf nicht so hoch zu tragen, sondern auch seine Knie zu beugen und seinen stolzen Rücken dazu. Und in der Finsternis, die ihn umgibt, fängt Jona zum ersten Mal an, sich selber zu sehen. Und bald begreift er etwas. Er hat sich für weiß wie schlau gehalten. Sein Ticket nach Ninive einzutauschen mit einem Schiffsticket nach Tarsis. Und nun sitzt er eingeklemmt zwischen Dickdarm und Blinddarm des großen Fisches und Gott ist immer noch da. Und da kommt eine erste Wendung in seinem Leben und er redet zu Gott. Und Gott hört zu. Und Gott hört, wie von den Lippen dieses neunmal Klugen zuerst ein Dankeschön kommt. Und dann ein großes Verzeih. Und als Jona Amen sagt, beginnt Gott zu handeln. Und er erneuert seinen Auftrag und diesmal macht Jona mit. Er geht mit Verspätung nach Ninive und sobald er dort angekommen ist, haben sie die Frucht davon, dass er die Krise durchstanden hat. Und Jona sagt, was er sagen muss. Euch steht Gottes Gericht bevor. Oder kehrt um zu Gott, sonst lauft ihr ins Messer. Irgendwie in dieser Formulierung ist ja auch egal, wie die Wortwahl ist, wenn nur die Sache klar ist. Die Predigt ist kurz, aber sie schlägt ein. Jonas Zuhörer sind wie vom Donner gerührt und sie stehen unter dem Eindruck, eigentlich ist ein Leben, ein einziges Leben, das man hat, viel zu schön, um vernichtet zu werden. Und sie gehen auf die Knie und sie bereuen ihr sündiges Leben. Und das sagen sie auch diesem Gott, dieses fremden Predigers. Und da freut sich dieser Gott auch. Und er beschließt, dieser Stadt will ich gut sein. Und dann freuen sich 120.000 Menschen darüber. Sie freuen sich am Leben, das ihnen neu geschenkt wurde. Und sie freuen sich an Gott. So, und hier könnte diese Geschichte jetzt getrost enden. Wenn da nicht noch einer wäre, der sich nicht freut. Und darum geht die Geschichte weiter. Und jetzt geht's los. Und dann heißt es nämlich von diesem Jona, und das gefiel Jona gar nicht. Und er wurde unmutig. Ich hoffe, dass ihr nach diesem Schnelldurchgang die Geschichte einigermaßen wiederholen konntet und jetzt vor Augen habt. Und wir stehen im Schlussteil dieses Büchleins, und Jona wurde unmutig und es gefiel ihm gar nicht, was Gott da gemacht hat. Frage heißt, wieso eigentlich? Antwort: Als Gott seine Güte stärker sein ließ als seine Strenge, da war Jona sauer. Wörtlich übersetzt kommt das noch deutlicher heraus. Da erboste sich Jona mit großer Bosheit. Dabei ist zu beachten, das Wort Böse, das auf ihn jetzt angewendet wird, ist das gleiche Wort, das vorher für Ninive galt, als gesprochen wurde von Ninives bösen Wegen und dass Ninive von seinen bösen Wegen umgekehrt ist. Das heißt, da hat sich also das heidnische Ninive vom Bösen abgewendet und der Beauftragte Gottes ist böse geworden. Und die Wortwiederholung bringt zum Ausdruck, wie rätselhaft und wie empörend diese Reaktion Jonas ist, weil Gott nicht mehr böse ist, weil Ninive nicht mehr böse sein will. Deshalb ist Jona jetzt böse. Und die Fortsetzung des Satzes beschreibt es noch krasser. Da heißt es nämlich im Text hier, und Gott wandte sich ab von seinem grimmigen Zorn. Jona aber wurde sehr zornig. Es war wie damals auf dem Schiff, als er versuchte wegzukommen. Da steht ein Mann in striktem Gegensatz zu seinem Gott. Und die Frage heißt, und so einer soll Gottes Bote sein? Und dass wir es recht verstehen. Mit dem geballtesten Heidentum Ninives, mit dem störrigsten Matrosen auf dem Schiff und mit dem dicksten Fisch im Meer hat Gott keine solche Mühe gehabt wie mit diesem Mann. Obwohl dem doch der Fischgestank noch in allen Kleidern stecken musste und jeder, aber auch jeder davon ausgehen konnte, diese Lektion vom Fischbauch vergisst der nie. Er aber hatte eine große Bosheit und er wurde sehr zornig. Nun fragen wir, wie soll man dieses Verhalten eigentlich verstehen? Und wo ist der Spiegel, den wir uns möglicherweise selber vorzuhalten haben? Und einen Hinweis zum Verstehen finden wir nun merkwürdigerweise in einem Gebet. Jona betet nämlich jetzt in seinem Zorn und in seiner Saulaune. Und in diesem Gebet kommt etwas heraus. Was hat er denn gebetet? Ich zitiere ihn. Ach Herr, ich wusste es doch. Genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und gütiger Gott bist, geduldig und reich an Huld, dem das Unheil leid ist. Du lässt dich immer wieder umstimmen. Deine Liebe hat keine Grenzen. Herr, ich mag nicht mehr. Herr, nimm mein Leben von mir. Ich möchte am liebsten tot sein. In diesem Gebet geschieht die Offenlegung eines komplizierten Seelenlebens. Was ist da alles in diesem Mann? Da steckt einer voll frommer Bibelkunde. Und er kann es runterrasseln, was Bekenntnis in Israel in rauen Mengen ist. Gott ist gnädig und barmherzig und geduldig und von großer Güte, bla 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 bla. Und in diesem Mann steckt Selbstrechtfertigung und Rechthaberei genauso stark. Ich hab's ja gleich gewusst. Ich wollte ja gleich zu Hause bleiben. Ich habe ja immer gesagt, dass es so nichts wird. Er schwimmt förmlich in Selbstmitleid. Andauernd in diesen wenigen Versen von Jona 4 markiert dieser Mann den sterbenden Schwan. Ich möchte am liebsten tot sein. Eine einzige Botschaft von, ach, die Welt ist fürchterlich. Jeder Mensch denkt nur an sich. Keiner denkt an mich, nur ich. Gerhard von Rath hat dieses Gebet einmal ein religionspsychologisches Monstrum genannt, das den Blick auf ein geradezu schauerliches seelisches Gelände freilegt. 9-mal in 2 kurzen Sätzen bringt Jona seine Person zur Sprache. Ich und mein und meiner und mir und mich. Hier spricht ein Mensch, der sehr mit sich selber beschäftigt ist. Und diese Selbstumkreisung mündet dann in der beschriebenen Unzufriedenheit und in Zorn und in großer Bosheit, wie es heißt. Und dass er einfach nicht mehr mit kann, vor allem nicht mit Gottes Art und Wesen auf Menschen zuzugehen. Es ist zum Wimmern mit diesem Typ. Wenn er uns nur nicht so ähnlich wäre. Sag doch selber, wechseln bei dir nicht hohe, gläubige, fromme, theologische Grundsatzerklärungen mit Austrittserklärungen aus deinem Kreis und aus deiner Gemeinde? Warst du nicht neulich für den missionarischen Aufbruch in deiner Gemeinde? Und heute möchtest du am liebsten weggehen, weil dich dein Pastor so nervt? Gestern noch konntest du dich verkämpfen für eine konsequentere Kirche mit klaren Positionen. Aber heute würdest du eher austreten, als dich selber einzusetzen. Du bist sehr dafür, dass diese Welt noch einmal Persönlichkeiten bekommt, die etwas wagen, die auch etwas wagen für das Reich Gottes. Aber wenn du erfährst, dass man sich dafür eine Ausbildung ranziehen muss und Sprachen lernen und Gagaga lernen in Taiwan, dann findest du das sehr anstrengend und du lässt das lieber. Es ist etwas Blamables um diesen Jona-Typ. Eine private Vergünstigung, eine Anschaffung, eine Freundschaft oder eine Anerkennung in der Clique und die Hochstimmung ist da. Aber ist dann mal der Wurm drin? Kommt dann mal ein Wurm in die Staude, wie bei Jona? Schifft's mal im Urlaub oder klappert's im Auto? Klappt's nicht mit den Terminen, die du dir vorgenommen hast? Dann bricht dein neuer Missmut an. Lass mich das nur fragen. Kommt da vielleicht peinlich heraus, dass im Grunde das private Interesse und das Kreisen ums geliebte Ego schon immer die eigentliche Mitte war und dass uns die privaten Interessen allemal wichtiger sind gegenüber denen, die heißen Anliegen Gottes ruhig den Bach runtergehen können? Eine unserer Missionarinnen ist schwäbischen Ursprungs. Kehrwoche und Reinlichkeit gehören für sie zum Biorhythmus. Als sie in einem Slumgebiet in Neuguinea zum Einsatz kam, da schrieb sie einige Wochen später in einem Rundbrief: Ich danke Gott, dass ich mittlerweile schon eine Ratte in meinem Schlafzimmer sehen kann, ohne in Panik zu verfallen. Darf ich euch mal was fragen? Was macht sowas mit euch? Und darf ich mal was vermuten? Ganz viele von uns werden das für eine Zumutung halten, der man gefälligst aus dem Weg gehen wird. Soll doch zu den Ratten gehen, wer will. Liebe Freunde, in diesem Teil der Konferenz soll es um etwas gehen, was Gott nicht kann. Gott kann etwas nicht. Er kann es nicht lassen, sich um seine Welt zu sorgen und um seine Leute, die er in diese Welt gerne hineinschicken würde. Da hat er nun mal einen Jona. Er hätte doch weitergehen können zu einem anderen. Das ist doch die Zuwendung um Jonas Willen, dass er ihn nicht entlässt aus dem Auftrag. Da hat er nun mal seinen Jona. Und dem hat er Gaben gegeben und Glauben gegeben. Und er hat ihm eine Vollmacht gegeben und eine Ermutigung gegeben. Und den hat er gerettet und den hat er getröstet, um ihn wieder auf die Spur zu setzen. Und Jona ist dabei nur eng und hart und ablehnend geworden. Ich frage nur, wie ist diesem Mann noch zu helfen? Und da stellt ihm Gott noch einmal eine Frage. Eine Frage übrigens, die das ganze Jona-Buch zusammenfasst. Jona, hast du ein Recht, so zornig zu sein? Sagt Jona, ja und ob? Du hast mir diese Staude aufwachsen lassen. Da hat Gott so eine Rizinusstaude über seinem Kopf aufwachsen lassen. Das hat ihm Schatten gegeben. Am nächsten Tag war das Ding wieder hin. Sagt Jona, du hast mir diese Staude aufwachsen lassen. Dann hast du sie mir wieder sterben lassen. Dann hat mir die Sonne auf den Kopf gebrannt und heiß war es mir auch. So, und jetzt möchte ich am liebsten wieder sterben. Sagt Gott, Jona, schau her. Du hast doch diese Staude noch nicht einmal gepflanzt. Du hast sie weder gehegt noch gepflegt. Sie ist für dich in der einen Nacht aufgewachsen und in der anderen Nacht gestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Und mich sollte nicht der Jammer packen über Ninive, über 120.000 Menschen und die Tiere dazu? Du, Jona, leidest, wenn dir die Sonne aufs Hirn scheint. Du leidest und klagst, wenn dir etwas Schatten genommen wird, der ein reines Geschenk für dich war. Und ich sollte nicht leiden um die vielen, die ich geschaffen habe, kannst du das denn nicht verstehen? Du würdest gerne deine Haut retten und dein Schäfchen ins Trockene bringen, und du tust recht daran. Aber kannst du da nicht mitempfinden, wenn ich Ninive retten will, dass ich selber nicht helfen kann? Liebe Leute, man wundert sich in der Geschichte und fragt sich, was ist eigentlich das Größere hier? Dass Gott sich so sehr um das Leben dieser heidnischen Großstadt müht, einschließlich der Tiere, und dass er lieber das angekündigte Gericht absagt zugunsten seiner Geschöpfe, oder dass er eine solch unendliche Mühe und Geduld aufbringt mit diesem missgünstigen Typ von Jona. An diesem Tag hier darf sicher von beidem gesprochen werden. Von den über 3 Milliarden Menschen, die vom Frieden mit Gott nichts wissen, die Jesus nicht kennen, und dass Gott sie nicht lassen kann und will. Aber auch von denen darf heute gesprochen werden, die Gottes Zeugen sein sollen, ihr und ich, denen Gott in mühsamer Geduldsarbeit das Herz öffnen will, dass sie sehen, wie er sieht, und dass sie fühlen, wie er fühlt. Und so endet das Jona-Buch mit einer einzigen leidenschaftlichen und großen Frage. Soll ich nicht leiden um Ninive, dieser großen Stadt? Und auf diese Frage läuft alles hinaus, auch alles, was heute kommt. Und diese Frage bleibt stehen im Raum auch für uns. Glaubt mir, sie steht im Raum. Wenn es um moralisches Versagen eines anderen geht und unser Urteil darüber ist hart und böse. Die Frage steht im Raum, wenn es um Angehörige anderer Religionen geht und wir lieber den Kontakt mit ihnen vermeiden. Die Frage steht im Raum, wenn wir von den Müllplätzen der Welt erzählen, von Brasilia, von Manila, von Port Moresby oder anderswo. Und wenn dann die Frage aufsteht, wer geht dahin? Wer gibt sein Leben frei für diesen Dienst? Soll ich nicht leiden um Ninive, solch eine große Stadt? Die Frage bleibt im Raum, im Blick auf alle Menschen, die uns Mühe machen, die anders sind als wir, die versagt haben an einer Stelle, die durch eigene oder fremde Schuld in irgendeine Schweinerei geraten sind. Menschen, die wir als Christen gerne fallen lassen. Hofacker hat gesagt, das war sein Schlusswort in ab und zu einer Predigt, wir sollten da noch mal etwas sehen lernen. Wir sollten eine Welt noch mal mit Gottes Augen sehen lernen und wie Gott diese Welt ansehnlich macht. Wir sollten da noch mal etwas sehen lernen. Wir sollten eine Welt noch mal mit Gottes Augen sehen lernen und wie Gott diese Welt ansehnlich macht, wenn er sie ansieht und wie er ihr ein Ansehen gibt. Das kommt von seiner Liebe. Und dann hat Hofacker gesagt, also die Aktien stehen so. Dem Lamm Gottes, dem Lamm ist nichts zu schlecht. Es bringt selbst dich zurecht. Was niemand sonst kann leiden, was alle Menschen meiden, das darf zu ihm doch kommen. Und da wird's angenommen. Gott kann's nicht lassen. Das ist unsere Chance. Danke fürs Zuhören.
Warum es Gott nicht lassen kann, soweit der Mitschnitt einer Bibelarbeit über den Propheten Jona vom Missionsdirektor der Liebenzeller Mission Hans-Peter Wolfsberger bei der 8. Jugendkonferenz für Weltmission am vergangenen Sonntag auf dem Stuttgarter Killesberg.
Jesus, dir nach, weil du ruhst, wir folgen, weil du bist, der du bist, einzigartig, unvergleichlich. Dir will ich folgen, großer Herr, einzigartig, unvergleichlich. Dir will ich folgen, großer Herr, du gibst mir Mut und Kraft zum Auf.
Bernd Lutz und meine Frau Annie. Wir gehen zusammen mit CFI in die Demokratische Republik Kongo. Ich bin Bauingenieur und meine Frau ist Krankenschwester und Hebamme.
Gisela Geiger, ich gehe mit Christliche Fachkräfte international nach Namibia und ich bin Industriekauffrau.
Irmgard Gallus, ich bin, darf man auch zwei Berufe sagen, Bankkauffrau und Gemeindediakonin, Brasilien, Indianerarbeit mit der deutschen Indianerpionier-Mission.
Ich heiße Alexander Hofacker und ich gehe im Sommer nach Brasilien, mache dort meinen Zivildienst bei einem Alkoholtherapiezentrum der Gnadau-Brasilien-Mission.
Familie Jenny, wir gehen in ein Dorfentwicklungsprogramm.
Nach Nepal mit CFI.
Ich bin Stefan Greine und ich gehe auch mit Christliche Fachkräfte International nach Israel ins Nazareth Hospital.
Und damit sind wir schon wieder mittendrin in der Schlussveranstaltung dieser Jugendkonferenz für Weltmission. Die 4.500 Besucher haben ein vollgepacktes Programm hinter sich gebracht. Die vor der Ausreise stehenden Missionare haben zum Teil noch einen langen, in vielen Fällen beschwerlichen Weg vor sich. Über allem gilt, Gott kann das Menschen retten, nicht lassen. Es bleibt dabei, Zeugen sind gesucht. Pfarrer Ulrich Parzani, CVJM Generalsekretär, mit einem Sendungswort.
Also Zeugen gesucht heißt jetzt zum Schluss. Warum muss man eigentlich Zeugen suchen? Gierige, sensationsgierige Gaffer gibt's zu viele. Die behindern den Verkehr bei den Unfällen, die verursachen Staus und weitere Unfälle. Aber wenn es dann um Zeugen geht, dann muss man sie suchen. Also wer ist schon bereit, sich in eine schwierige Auseinandersetzung zu begeben und dann wieder und wieder vernehmen zu lassen und dann wird er auch noch ins Kreuzverhör genommen, dann glaubt man ihm noch nicht mal, was er gesehen hat und dann sagt er, da will ich schon gar nichts mit zu tun haben, das gibt nichts als Ärger, der Spaß ist vorbei, so sensationsgierig, gaffen, da sind zu viele mit dabei. Das ist auch bei der Religion so, da gibt es jede Menge sensationsgierige Gaffer, aber Jesus sucht Zeugen. Jesus sucht Zeugen. Es läuft ein riesiger Prozess in dieser Welt, eine Auseinandersetzung, wobei es um Kopf und Kragen geht für uns alle. Es geht um die Klärung der Fragen, was trägt, was zählt, was lohnt, was gilt. Und viele haben vieles anzubieten und die Auseinandersetzungen sind heftig und die Faszination ist groß. Und viele können glaubwürdig überzeugen, dass Macht und Geld vor allen Dingen zählen, dass Beziehungen zählen. Religion boomt in unserem Land wie selten zuvor. Und da steht der lebendige Gott und sagt durch seinen Propheten, ich bin der Herr. Und außer mir ist kein Retter, kein Heiland. Lest das nach in Jesaja Kapitel 43 und dann sagt er, und jetzt kommt, ihr seid ein blindes Volk. Ihr habt euch oft ganz falsch verhandelt, ihr habt nicht begriffen, was ich vor euren Augen getan habe. Aber jetzt sollt ihr meine Zeugen sein. In diesem weltweiten Prozess steht hin. Ihr habt's erfahren, an eurer eigenen Haut erfahren, an eurem eigenen Leib erfahren, dass ich halte, was ich sage, dass ich sage und tue, was ich sage. Ich sage, was gilt. Ich gebe, was zählt. Ich schenke ein Leben, das lohnt. Und nicht die rechthaberischen Auseinandersetzungen zählen in dieser Welt. Nicht die theoretischen Auseinandersetzungen zählen. Gott sucht keine raffinierten Vertreter, keine cleveren Propagandisten. Er sucht Zeugen, die es an der eigenen Haut erfahren haben, an Leib und Leben. Er hat mich zurechtgebracht. Ob ich es begreife oder nicht, ob ich es erklären kann oder nicht, ob ich es verstehe oder nicht, er hat mich zurechtgebracht und dafür stehe ich hin. Mit Haut und Haaren. Ich bin der Herr, sagt Gott. Und ist außer mir kein Retter. Und jetzt sind nicht sensationsgierige religiöse Gaffer gesucht, sondern es sind zuverlässige Zeugen gesucht, die sich nicht scheuen, sich in schwierige Verfahren hineinzubegeben, wo sie immer und immer wieder ins Kreuzverhör genommen werden. Immer wieder auf ihre Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit abgeklopft werden. Immer wieder angeguckt, als wären sie Lügner und Betrüger. Was ist dahinter? Stimmt das, was du sagst? Wie ist das in deinem Leben? Und was steht hinter deinem Leben? Steht da die Wirklichkeit Gottes oder nur eine Einbildung? Das ist unsere Berufung. Join the band. All derer, die sagen, wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gehört und gesehen haben.
Zeugen gesucht, der Schlusspunkt oder besser der Doppelpunkt hinter dieser 8. Jugendkonferenz für Weltmission am vergangenen Sonntag auf dem Stuttgarter Killesberg. Ihr Berichterstatter war Klaus Annel. Für die Veranstalter, die Ludwig-Hofacker Vereinigung in Württemberg, die Jugendverbände und Missionswerke zieht Pfarrer Winrich Schäffbuch, einer der Organisatoren und Initiatoren, Bilanz.
Ja, es war wirklich ein wunderbarer Tag, schön vom Wetter, aber wir haben uns riesig gefreut über die völlig überfüllten Räume und Säle. Es ist ganz erstaunlich, wie die jungen Leute mit einem großen, begierigen Zuhören hier dabei waren.
Wie erklären Sie sich das in einer Zeit, wo das Thema, ich sag mal, sehr pauschal Mission abgegriffen erscheint?
Also es ist eine Zeit der Scheidung, so muss man sicher sagen. Es wird in vielen Kirchen, Gemeinden, auch Freikirchen so sein, dass die Mission ein Randdasein hat und dass viele auch gleichgültig sind. Aber umso mehr sucht die wahre Gemeinde Jesu, und das sind viele junge Leute heute, nach der klaren Missionsorientierung. Und das war eine große Zunahme und wir haben uns sehr darüber heute gefreut.
Was hat sich am Anforderungsprofil der Missionare verändert über die Jahre, in denen diese Jugendkonferenz für Weltmission stattgefunden hat?
Ich meine, immer, es hat sich nicht viel geändert. Es ist immer die Frage, was sind die Probleme und die Schwierigkeiten bei der Entsendung, wo sind verschlossene Türen? Es fällt auf, dass heute sehr viele durch ihren Beruf hinausgehen und dort Missionare sind und auch Verkündiger des Evangeliums. Aber das war ja vor 250 Jahren in den Blütezeiten der Mission nicht anders. Ich meine immer, das Profil ist nicht anders geworden. Die Frage ist, ob ein brennendes Herz da ist und ob Menschen von Jesus weitersagen, dem einzigen Retter, und wissen, es gibt keinen anderen Weg und keine andere Wahrheit, die uns zum Heil führt.
Mission an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Was wird sich ändern? Was wird sich ändern müssen aus Ihrer ganz praktischen Erfahrung im Recherchebuch? Wie wird es weitergehen mit diesem Thema Mission?
Es werden nach wie vor sehr viele Leute aus Deutschland gebraucht. Das ist ganz wichtig, dass man das vielen sagt. Aber es müssen demütige Leute sein, Leute, die auch sich einordnen können. Das ist ganz wichtig. Die einheimischen Christen wollen die Leitung haben. Das ist ja schon seit Jahrzehnten so. Und hier werden sehr viele gebraucht, die sich in diese einheimische Christenheit einbringen mit ihren Gaben als Berater, als Ausbilder, vor allem um die einheimischen Kräfte zuzurüsten. Das ist sehr ermutigend, was in der dritten Welt an bereiten jungen Leuten da ist. Und hier braucht man oft unsere Leute noch eben zu diesen Ausbildungszwecken.
Sie haben die Frage an die Besucher dieser Schlussveranstaltung gestellt. Was ist euch, was ist Ihnen groß geworden? Was ist Winrich Schäffbuch groß geworden an diesem Tag speziell? Was ist Ihr persönliches Fazit, Ihr persönliches Resümee?
Diese hochmotivierten Leute in so großer Zahl, es waren zwischen 4.000 und 5.000 junge Leute, und das war wirklich ein ganz großes Erlebnis. Und man sieht, es gibt ja immer weniger junge Leute und die Generationen verschieben sich, und das ist wie früher gewesen. Das hat mich beeindruckt und es war so gut besucht wie noch nie. Also die Sache Jesu geht weiter, auch heute.
Matthias Ulmer, ich habe meinen Rucksack auch schon gepackt. In einer Woche erwartet mich die Wärme Kameruns, Krankenpfleger, medizinische Arbeit.
Regina und Michael Rath, wir gehen nach Bolivien mit der Schweizer Indianermission. Ich bin Bibelschullehrer.
Ich bin Miriam Wagner, ich gehe mit der Vereinigten Kamerun-Tschad-Mission in Tschad und werde dort in dem Waisenheim mitarbeiten.
Ja, das ist Heike, ich bin Eckhard Schwen und wir gehen nach Bangalore in Südindien für christliche Fachkräfte international und ich werde dort als Umweltschutzingenieur arbeiten.
Johannes Weiser, ich bin Schreiner und werde mit christlichen Fachkräften international nach Israel gehen.
Susanne Hutter, ich gehe mit CFI als Krankenschwester in den Dorfgesundheitsprojekt nach Nepal.
Ich heiße Johannes Juru
und gehe mit CFI nach Haiti als Nachrichtentechniker.
Ich heiße Margarete Bier und gehe mit Christliche Fachkräfte International nach Guinea, Westafrika.
Ulrike und Reinhard Schaller, wir gehen mit Christliche Fachkräfte International nach Haiti. Meine Frau ist Krankengymnastin, ich bin Schlosser von Beruf.
Ich heiße Miriam Stein, gehe mit OM nach Südafrika für ein Jahr in ein Trainingsprogramm.
Ich heiße Carola Schwerdl und ich gehe mit den Freunden mexikanischer Indianerbibelzentren nach Mexiko. Ich bin Ärztin.
Regina und Ortwin Oesterle, wir gehen nach Irian Jaya in Indonesien. Wir sind mit der Deutschen Missionsgemeinschaft. Wir sind Krankenschwester, Hebamme und Krankenpfleger und Gemeindediakon.
Susanne und Hans-Martin Karrer mit der Liebenzeller Mission zurück nach Südostasien zum Sprachstudium.
Pfarrer Volker Seiler, wir sind freigestellt für einen Dienst in Sibirien.
Martina Brix mit der Überseeischen Missionsgemeinschaft in Thailand. Ich arbeite dort im Gemeindeaufbau in Bangkok.
Dorothea Lang, gehe auch mit der ÖMG nach Indonesien als Chemikerin.
Sydney Whitboy, auch mit ÖMG Muslimarbeit in Südostasien.
Inrud Schumacher, gehe in die evangelistische Großstadtarbeit nach Taiwan mit der ÖMG.
Cornelia Stöckle, ich gehe nach Japan, auch mit der ÖMG. Und wir machen dort Gemeindegründungsarbeit.
Sabine Kaiser mit der Überseeischen Missionsgemeinschaft auf die Philippinen in Islamarbeit nach Manila.
Mein Name ist Hans-Friedrich Kress. Ich bin Bautechniker und eigentlich bin ich ein Sixpack. Meine Frau und die vier Kinder sind schon unterwegs. Ich gehe mit der Deutschen Indianer-Pioniermission nach Brasilien ins Amazonasgebiet.
Ich bin Martina, ich bin Kinderkrankenschwester und ich werde voraussichtlich nach Mosambik mit CFI ausreisen.
Wir sind Sabine und Roland Weinmann. Wir gehen nach Spanien in ein Zentrum für Drogenabhängige, der DMG.
Diana Molnar, ich werde mit OM auf das Schiff Dudos gehen. Volljuristin.
Sie kommen aus den unterschiedlichsten Berufen. Sie arbeiten weltweit als Entwicklungshelfer, als Missionare.
Angelika Hartmann, ich gehe mit der Deutschen Missionsgemeinschaft nach Kroatien, bin Erzieherin von Beruf.
Ulrike Hägele, Kinder- und Jugendarbeit in Kroatien mit der DMG.
Die Motivation, auch das Ziel ihres Einsatzes, resultiert aus einer christlichen Überzeugung, dass es gerade jüngere Frauen und Männer sind, die ihre beruflichen Qualifikationen in einen Missionseinsatz einbringen wollen, überrascht jedoch. Deshalb die Frage an Gunther Kiene von Christliche Fachkräfte International: Flüchten die jungen Leute in die Mission, weil sie hierzulande keine Anstellung finden?
Das hatten wir interessanterweise gedacht, das würde so sein, aber es ist nicht der Fall. Aus der Praxis heraus fragen Leute an, die in den wenigsten Fällen arbeitslos sind, sondern sie haben eigentlich noch einen Beruf oder sie erwarten auch hier einen Beruf zu haben, sehen aber interessanterweise doch die missionarische Möglichkeit, hier dienend zu helfen. Und ich glaube, das ist eine Offenheit, eine Lernbereitschaft von diesen jungen Leuten, sich einsetzen zu lassen, einfach um zu helfen.
Der Evangelische Entwicklungsdienst Christliche Fachkräfte International erhält eine Fülle von Anfragen von Kirchen aus der Dritten Welt nach medizinischen, technischen, pädagogischen und theologischen Fachkräften. Gunter Kiene.
Überall da in Entwicklungsländern, da fehlt es durchweg im Bereich Ernährung. Darum brauchen wir Ernährungsberatung und landwirtschaftliche Experten. Dann ist da die große Not der Ausbildung in allen Berufen, Berufszweigen. Ganz praktisch natürlich in Kfz oder Holz arbeiten, weil junge Leute oft keinen Beruf haben und Ausbildung brauchen, einfach wo die Not am größten ist.
Allein im Bereich evangelikaler Missionen wuchs die Zahl der Missionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen 4 Jahren von 1.800 auf 2.350. Die Bedarfsliste der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen, kurz AEM, weist 3000 offene Stellen aus. Missionare sind also gesucht, Missionare sind gefragt. Das wachsende Interesse der jüngeren Generation für Weltmissionen ändert nichts an der Tatsache, dass Deutschland im europäischen Vergleich allenfalls Mittelmaß erreicht. Ein Beispiel: Während in Norwegen ein Missionar auf 2500 Einwohner kommt, sind es in Deutschland 28.600 Einwohner pro Missionar. kirchliche Mittel für weltmissionarische Projekte fließen spärlicher. Es muss halt gespart werden. Beim Evangelischen Entwicklungsdienst, Christliche Fachkräfte International, setzt man denn auch auf die bislang bewährten Finanzierungsmethoden von Missionarsstellen so Gunter Kiene.
Ja, das klassische Modell ist immer noch, dass sich Leute, die es als Ziel haben, hinauszugehen in die Mission, dass die im Laufe ihrer Ausbildung auch einen Freundeskreis sammeln und in der Gemeinde so mitarbeiten, dass die Gemeinde sich freut, diesen Menschen draußen auch zu unterstützen. Durchweg ist man darauf angewiesen, dass durch Spenden so ein junger Mensch rausgeht und finanziert wird.
Besonders gefragte Berufsgruppen sind derzeit Lehrer, Handwerker, Techniker und Mediziner. Generell wird von den angehenden Missionsmitarbeitern eine gute berufliche Qualifikation erwartet. Erforderlich ist die Bereitschaft zur Teamarbeit und die Fähigkeit, sich auf die kulturellen Unterschiede im Einsatzland einzustellen. Das zeitliche Engagement reicht vom 6-wöchigen Kurzeinsatz bis zum lebenslangen Dienst.
Es gibt jetzt Möglichkeiten, wie zum Beispiel mit Coworkers International, für 3 Monate, 6 Monate oder ein Jahr rauszugehen. Das muss aber dann auf mit eigener Finanzierung gehen. Da sorgen wir nur dafür, dass die Verbindungen hergestellt werden und alles seine Richtigkeit hat, damit der Mann auch an Ort und Stelle aushelfen oder helfen kann.
Das Klischee vom Missionar als Kulturzerstörer mag in der bundesdeutschen Multikulti-Gesellschaft in sein, doch es bleibt halt Abklatsch. Missionare verstehen sich heute überwiegend als helfende, dienende Partner, für die der Beruf zugleich Berufung ist. Deshalb lassen sie sich senden und nichts anderes heißt ja letztlich Mission.
Familie Jenny, wir gehen in ein Dorfentwicklungsprogramm.
Nach Nepal mit CFI.
Ich bin Stefan Greine und ich gehe auch mit Christliche Fachkräfte International nach Israel ins Nazareth Hospital.
Weitere Informationen etwa über Kurzzeiteinsätze in Missionen und kirchlichen Werken in der Dritten Welt erhalten Sie bei Christliche Fachkräfte International in Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 21 021 16. Christliche Fachkräfte International in Stuttgart, Telefonnummer 0711 21 021 16. Vom 18. Januar an wird die Stuttgarter Leonardskirche für 10 Wochen wieder zur Vesperkirche. Täglich werden 400 und mehr Gäste erwartet. Menschen, die um eine warme Mahlzeit anstehen, die vielleicht auch auf etwas Zuwendung hoffen. Über die bisherigen Erfahrungen mit der Vesperkirche hat die Stuttgarter Journalistin Brigitte Jeniken ein Buch vorgelegt. Tagebuchnotizen in der Vesperkirche.
Zur Eröffnung der Vesperkirche möchte ich mich recht herzlich bedanken, hat ein Mann ins Gästebuch geschrieben. Das Buch liegt neben dem Altar. Ich stelle mir aber die Frage, schreibt der Mann weiter, warum hier in Stuttgart nur die kirchlichen Einrichtungen auf diesen Gedanken kommen. Vom Staat bzw. von der Stadt Stuttgart vermisst man leider solche Initiativen. Als Unterschrift folgen Name, vollständige Adresse unter Vermerk Sozialhilfeempfänger.
Ob Strichmädchen oder Straßenkinder, Alleinerziehende oder Arbeitslose, Flüchtlinge oder Wohnsitzlose, die Vesperkirche hat für alle geöffnet. 1995 waren es 12.000 Gäste, 1996 kamen 25.000 und in diesem Jahr 30.000. Für 9 bis 10 Wochen ist die Vesperkirche jeweils zwischen 11 und 16 Uhr geöffnet. Brigitte Jeniken hat sich unter die Gäste gemischt.
Ich habe zuerst ohne Schreibblöckchen mich zu den Leuten an den Tisch gesetzt, habe mit ihnen gegessen, habe mit ihnen geredet, habe sehr viel zugehört. Ich habe dann ganz klar gesagt, dass wir ein Buch machen wollen über die Vesperkirche. Viele waren begeistert. Oma, die in meinem Buch vorkommt auch, hat zum Beispiel geantwortet, als der Fritz Moser sie fotografieren wollte, warum soll nicht auch mal ein einfacher Mensch fotografieren werden und nicht immer nur die Politiker?
Mit der Vesperkirche knüpft die Stuttgarter Leonardsgemeinde an die urchristliche Tradition des Teilens und Brotbrechens an. Bereits beim biblischen Propheten Jesaja ist zu lesen, brich dem Hungrigen dein Brot und die Obdachlosen führe ins Haus. Kirche Da war doch mal was, bemerkt so auch der eine oder andere Gast.
Ich habe ziemlich am Anfang mit Luda, einer damals 17-jährigen Punkerin, gesprochen, die hat gesagt, in einer Kirche benehme ich mich anders.
Vom 18. Januar bis zum 21. März 1998 wird die Stuttgarter Leonhardskirche wieder zur Vesperkirche. Die Öffnungszeit wurde von 11 Uhr auf 9 Uhr vorverlegt, um die Gäste nicht mehr vor der Kirche warten zu lassen. Diakoniepfarrer Martin Fritz, Vesperkircheninitiator, 20 Diakoninnen und Diakone sowie rund 200 freiwillig Helfende sind auf großen Andrang vorbereitet. Zu viele Besucher könnten zu einem echten Problem werden.
Das haben ja auch freiwillige Helferinnen schon zu den Recherchen im Buch gesagt, dass sie nicht mehr das leisten, wozu sie eigentlich sich aufmachen, in die Vesperkirche zu kommen. Also einerseits natürlich das Essen auszuteilen, aber andererseits auch den Arm um den Menschen zu legen und ihnen zu sagen, wie geht es dir heute? Und zwar nicht beiläufig wie in dieser Floskel, wie geht's, sondern dann auch die Zeit haben, zuzuhören.
Die Vesperkirche also mehr als bloße Abfütterungsstation in sakralen Räumen, mehr als sozialdiakonisches Feigenblatt einer Kirche, die sich ansonsten immer schwerer tut, Menschen in ihre Gotteshäuser einzuladen. Finanziert wird die Vesperkirche aus Spenden, den Kollekten der Stuttgarter Kirchengemeinden anlässlich des Eröffnungsgottesdienstes, aus dem Verkauf von Essensgutscheinen und einem Eigenbeitrag der Gäste. 210.000 Mark sind so bei der diesjährigen Vesperkirche zusammengekommen. Bemerkenswert sind daneben aber die Einzelschicksale. Brigitte Jenigen mit einer Tagebucheintragung vom
20. Februar. Jeder Mensch strahlt etwas Einzigartiges aus. Solche Worte in der Vesperkirche? Hans-Jörg Besonska sagt noch mehr Ungewöhnliches. Die Welt ist so kalt geworden, aber es gibt doch Nächstenliebe, sonst gibt es die Vesperkirche nicht. 22 Grad minus hat er vor seinem Biwak schon gemessen.
5 Tage später hat Hans-Jörg 2 amtliche Zettel in der Lederjackentasche. Schriftliche Verwarnung mit Verwarnungsgeld steht drauf. Wegen Bettelns soll er 69 und 65 Mark bezahlen. Vesperkirchenalltag pur, gerafft, zugespitzt in den Tagebucheintragungen von Brigitte Jeniken. Mit seinen 38 Jahren gehört er zum hoffnungsvollen Nachwuchs Südtiroler Bildhauer und Schnitzer. Walter Panchieri, ein Maestro Skulptore, ein Bildhauermeister aus St. Ulrich im Grödnertal. Am Rande der Grödner Kunsttage vergangenen Sommer äußerte sich Panchieri zu den Anfängen der Krippenschnitzkunst.
Das geht zurück, seit es geschnitzt wird. Das ist so ungefähr seit Anfang des 17. Jahrhunderts. Dieses Thema war jederzeit aktuell.
Der Griff zum Schnitzmesser war für viele Grödner zunächst mehr eine Überlebensfrage. Aus dem weichen Holz der im Grödnertal weit verbreiteten Zirbe wurden einfache Gebrauchsgegenstände, Puppen, Tierfiguren und auch Krippen gefertigt. Der spärliche Erlös reichte vielfach gerade mal aus, um die meist kinderreichen Bergbauernfamilien über die Runden zu bringen. Das Schnitzhandwerk wurde von Generation zu Generation verfeinert, ja perfektioniert. Für Walter Panchieri ist die Bildhauerei eine Form von Kommunikation.
Ja, man kann sagen, ich bin in der Werkstatt meines Vaters aufgewachsen. Es ist mehr als ein Beruf geworden. Es ist hauptsächlich Kommunikation geworden mit dem Nächsten. Ich schaffe was, ich gebe der Arbeit ein Stückchen von mir. Es soll immer ein Zwiegespräch sein zwischen Bildhauer und Betrachter.
Dieses Gespräch sucht Panchieri durch kunstvoll und zugleich kreativ gestaltete Einzelstücke. Jede Skulptur soll nach Willen und Können des Bildhauers ein Unikat, eben ein einzigartiges Stück sein. Wie viel Zeit er dabei für das einzelne Kunstwerk investiert, lässt sich genau genommen nicht sagen.
Ich kann höchstens sagen, wie viele Wochen ich dran manuell gearbeitet habe, also mit den Schnitzeisen oder zuerst noch mit dem Bleistift auf ein Stück Papier. Die Idee und die Art, wie ich das machen wollte und wie ich das darstellen wollte, die kann schon vielleicht vor einigen Jahren geboren sein. Es ist nicht möglich, eines Tages aufstehen und zu sagen, so, jetzt mache ich das hier.
Als Herrgott Schnitzer haben sich Grödner Bildhauer weit über die Grenzen Südtirols hinaus einen Namen gemacht. Vielen unter ihnen ist das zu wenig, ja sie kämpfen geradezu dagegen an, nur als perfekte Herrgott- und Madonnenschnitzer zu gelten. Für Walter Panchieri heißt das konkret, dass sich etwa die Krippen aus seiner Werkstatt nach Gestalt, Anordnung und Farbgebung der Figuren grundsätzlich von traditionellen Krippenszenen unterscheiden.
Also diese Krippe habe ich als Relief geschnitzt. Was eigenartig ist, ist, dass das Relief nicht auf einer Ebene geschnitzt worden ist, sondern auf mehrere Ebenen. Das heißt, die Heilige Familie, die steht an der Wand, die einzelnen drei Könige sowie die Hirten und ein Schaf, die stehen weiter vor, also von der Wand entfernt.
Um dieses Kunstwerk nach Form und Farbe genießen zu können, bedarf es reichlich Platz, sprich den gebotenen Abstand des Betrachters zum Kunstobjekt. Das nötige Kleingeld inbegriffen, gedacht sei an einen vierstelligen Betrag, in D-Mark versteht sich. Das Jesuskind bestimmt zwar auch in der panthierischen Krippenszene das Geschehen, weiß zugleich aber darüber hinaus.
Das Jesuskind ist der irdische Mittelpunkt. Also die Gelehrten haben schon damals verstanden, dass hier nicht nur was rein Irdisches vorgekommen ist, sondern etwas, das von weit weg vom Höheren kommt.
Für Walter Panchieri hat dieses Höhere einen eher verborgenen, ja geheimnisvollen Charakter. Auffallend an seinen Krippenfiguren, die frischen, klaren Gesichter, leuchtende Farben prägen das Geschehen. Heiligenscheine braucht es hier nicht. Es kommt genug rüber vom Krippenrelief zum Betrachter. Für Walter Panchieri besteht denn auch, was den künftigen Marktwert von Krippen anbelangt, kein Zweifel.
Warum ich fest daran glaube, ist, dass wir einfach gute Kunst schaffen und was gut ist, wird immer gefragt sein.
Ich schwätze Schwäbisch und du? Heiteres und Besinnliches aus dem Land der Tüftler und Denker, der Spätzlesesser und Viertelesschlotzer, eben aus Schwaben. Heute mit dem Mundartpfarrer Wilhelm Kern aus Jettingen bei Herrenberg.
Zum Johann Friedrich Flattich, im 18. Jahrhundert Pfarrer in Aschberg, kommt einmal eine Frau und fragt um Rat. Herr Pfarrer, was soll ich auch noch do? Mein Mann kommt all Abend besoffen heim. Meistens geht's noch Händel und noch verschlechter mich sogar. Der Flattich sinniert eine Weile. Er kennt das Weib und ihr bäs Maul. Noch geht er ihr den Rat. Liebe Frau, jetzt dehnt der jeden Abend, bevor euer Mann heimkommt, einen flachen Kieselstein unter die Zunge legen und passet aber gut auf, dass der auch der ganze Abend dort bleibt. Das Weib verwundert sich arg. Ob dem absonderlicher Rat, ist aber zufrieden. Nach 14 Tagen kommt sie wieder zum Flattich und erzählt ganz freudig: Herr Pfarrer, ich hab's grad so gemacht, wie Sie es gesagt haben, und deget sie noch. Nach einer Woche seid mein Mann auf einmal: Weib, ich wundere mich so, dass du so still und geduldig aushältst. Ich danke dir dafür und verspreche dir, dass ich mich gewiss ändern will. Und Herr Pfarrer, Sie werden es schieret glauben, er hat sich geändert. Er ist wie umdrehter Sack. Er ist wieder lieb, wie am Anfang. Also wenn Sie mich fragen, der Flattich hat Mut gehabt mit seinem Rat. Aber vor allem Humor hat er gehabt. Ein Humor, von der man wirklich sagen kann, der Humor ist die gleiche Schwester vom Glaube, wie es einmal einer ausgedrückt hat. Dem Flattich sei Humor hat tatsächlich heilende Wirkung gehabt. So ein Humor kann bloß von einem kommen, der unheimlich viel Hoffnung hat. Hoffnung und Vertrauen, dass das, was in einer Ehe und im Leben krumm läuft, wieder recht wird. Weil er Flattich hat so hoffen und raten können, weil er gewusst hat, ich kann die Frau und ihren Mann Gott überlassen. Vielleicht hat der Flattich sogar das Gebet vom Thomas Morus aus England kennt. wo es am Schluss heißt, Herr, schenke mir Sinn für Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile.
Der schwäbische Mundartpfarrer Wilhelm Kern aus Jettingen bei Herrenberg mit einer Anekdote von Johann Friedrich Flattig. Die Graichgau-Stadt Bretten feierte 1997 ihren wohl berühmtesten Sohn. Philipp Melanchthon, den Weggefährten und Freund Martin Luthers. Melanchthon wurde am 16. Februar 1497 geboren. Pforzheim, Heidelberg und Tübingen die Stationen seiner Studienzeit. Mit 21 Jahren ist er Geschichtsprofessor in Wittenberg. Wer war dieser hochbegabte, scharfsinnige Denker? Dazu der badische Landesbischof Klaus Engelhardt.
Humanist, Christ, Gelehrter, Reformator, Pädagoge, Politiker, Europäer. Was war er jetzt eigentlich? Gott sei Dank lässt sich Melanchthon nicht einfach auf eine dieser Rollen allein reduzieren.
Für Dr. Stefan Rhein, den Leiter des Melanchthon-Hauses in Bretten und künftigen Direktor der Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt, haben wir es bei Philipp Melanchthon mit einer besonders ausgeprägten Persönlichkeit zu tun.
Vermeintest, er wäre ein Knab gewesen, aber von Geist ein Riese. Er war ein kleiner Mann, er war ein Mann von ca. 1,50 Meter, ein sehr zierliches Männchen, das auch an einem leichten Sprachfehler litt. Also keine beeindruckende Erscheinung, aber eine sehr überzeugende Persönlichkeit, vor allem eine überzeugende Lehrerpersönlichkeit.
Noch keine 13 Jahre alt wird Melanchthon Student in Heidelberg und tut sich dort durch außergewöhnliche Sprachkenntnisse hervor, sehr zum Leidwesen seines Professors.
Es gibt die nette Anekdote, dass an der Heidelberger Universität ein älterer Professor einen Griechischkundigen suchte. Nicht einmal der Professor konnte offensichtlich Griechisch. Und er kommt in den Hörsaal hinein und fragt, gibt es jemand, der Griechisch kann? Und das ganze Auditorium schreit, Melanchthon, Melanchthon. Daran sieht man schon, wie einmalig die Sprachkenntnisse Melanchthons waren, in Latein, in Griechisch und bald dann auch in Hebräisch.
Was hat den späteren Präzeptor Germanie, den Lehrer für Deutschland, als Pädagogen und Lehrerpersönlichkeit ausgezeichnet?
Er hat von den Sprachen Griechisch, Latein, Hebräisch bis hin zu Physik, Mathematik, ja sogar Astronomie fast alles unterrichtet, was man sich nur vorstellen kann. Er ist ein Universalgelehrter hohen Ranges.
Philipp Melanchthon, Sprachgenie und Universalgelehrter, neben Martin Luther, der herausragende Theologe der Reformation, was hat er uns heute, gut ein halbes Jahrtausend später, zu sagen? Hat er uns überhaupt etwas zu sagen? Landesbischof Klaus Engelhardt hat bei dem scharfsinnigen Denker jedenfalls bildungspolitisches Feingespür entdeckt.
Melanchthon hat ein Gespür dafür, dass Bildung sowohl für den Einzelnen von Bedeutung ist, dass sie aber auch so etwas wie Standortvorteil für eine Gesellschaft bedeutet.
Im Umkehrschluss ergibt sich daraus doch wohl, dass die Bildungsmisere hierzulande längst zum Standortrisiko für Deutschland geworden ist. Die Studenten werden immer älter und die Rentner immer jünger. Schlagwort reich, emotionsgeladen wird die Bildungsdebatte zwischen Studenten, Dozenten, Professoren, Politikern etc. ja geführt. Wer wollte den Beteiligten aber per se klares Denken attestieren? Wo sind die Vermittler zwischen den verhärteten Fronten? Wo die Brückenbauer vom Schlage eines Melanchthon? Dr. Stefan Rhein, Leiter des Melanchthon-Hauses in Bretten.
Melanchthon gilt als der große Brückenbauer zwischen den Konfessionen. Er hat jahrelang, jahrzehntelang dafür gekämpft, dass die Kirche nicht in Spaltung gerät. Denn Melanchthon wusste, wenn die Kirche auseinanderfällt, dann fällt auch der Staat auseinander.
Und so war Melanchthon überzeugt, Bürgerkrieg wird kommen. So verstanden beginne ich am Ende dieses Melanchthon-Jahres es richtig zu begreifen, was uns der Präzeptor Germanie zu sagen hätte, würden wir nur das Gespräch mit ihm suchen, wenn auch nur im übertragenen Sinne.
Zum wechselseitigen Gespräch sind wir geboren. Nicht nur zum Smalltalk miteinander, sondern zum wechselseitigen Gespräch, weil einer allein nicht die Wahrheit erkennen und für sie einstehen kann.
Der badische Landesbischof Klaus Engelhardt zu 500 Jahre Philipp Melanchthon. Das Melanchthon-Jahr geht zu Ende. Gesprächsbedarf bleibt. Eine Herberge für Rat und Hilfesuchende anzubieten, diesem Ziel ist die Deutsche Gesellschaft für biblisch-therapeutische Seelsorge, kurz BTS, ein gutes Stück näher gekommen. Im Sommer diesen Jahres begannen die Umbauarbeiten im ehemaligen Hotel Schwarzwaldpark in Freudenstadt. Am ersten Advent nun die Einweihung des Beratungs- und Therapiezentrums. Professor Michael Dieterich, Initiator und Leiter des Zentrums, umschreibt das BTS-Konzept.
Wir machen eine Psychotherapie, in der auch der christliche Glaube verankert ist. Oder umgekehrt, wir machen eine christliche Seelsorge, in der auch psychotherapeutische Erkenntnisse drin sind.
Das seelsorgerliche Konzept basiere, so der BTS-Ansatz, im Wesentlichen auf drei Grundlagen. Es müsse eine Herberge, ein Ort da sein, an dem man auf Heilung hoffen könne. Seelsorger und Therapeuten müssten sowohl fachlich als auch glaubensmäßig verlässlich sein. Daneben müsse zur Heilung psychischer Leiden immer auch das Heil in Jesus hinzukommen.
Wir meinen nicht ausschließlich den Weg zum Heil, der uns sehr, sehr wichtig ist. Wir meinen auch den ganzen Menschen. Biblisch-therapeutisch heißt also Sorge um den ganzen Menschen.
In den 10 Jahren ihres Bestehens hat die BTS ein umfangreiches, am ganzheitlichen Ansatz ausgerichtetes Kursprogramm angeboten und durchgeführt. Als Basisausbildung dient der BTS-Grundkurs. Über die Resonanz auf dieses Seelsorgeschulungsprogramm informierte Pfarrer Wilfried Feser, Psychotherapeut und Leiter der ambulanten Beratung im Schwarzwaldpark, bei der Feierstunde in der Palmenwaldkapelle.
Es sind schon über 10.500 Menschen, die eingeführt wurden in einen Grundkurs der BTS. Und wöchentlich sind es zurzeit circa etwa 1500 Menschen, die bei BTS-Seelsorgern und Seelsorgerinnen Hilfe empfangen.
Mit dem Beratungs- und Therapiezentrum Schwarzwaldpark verfügt die Deutsche Gesellschaft für biblisch-therapeutische Seelsorge seit dem ersten Advent über eine Einrichtung, in der psychisch Kranken nach einem ganzheitlichen Therapieansatz zu helfen versucht wird. Dr. Ulrich Giesekus, klinischer Psychologe und Leiter der Herberge im Schwarzwaldpark, erläutert das Konzept.
Was wir jetzt hier machen, ist keine Klinik, sondern es ist, ja, wir nennen das Herberge in Anlehnung an den barmherzigen Samariter. Wir sind ein Hotel und bieten für die Gäste, die hier sind, zum Teil Leute, die erhebliche psychische Störungen haben, bieten für diese Menschen ein intensives Seelsorgeprogramm an.
Seit einigen Wochen ist die Herberge Schwarzwaldpark für Gäste und Kursteilnehmer schon geöffnet. Wie sich der Tagesablauf im Einzelnen gestaltet, erläutert Ulrich Giesekus.
Er beginnt kurz vor 8 mit dem Läuten der Glocke und dann gibt es morgens um 8 in der Kapelle gibt's ein Morgengebet. Dann gibt's Frühstück und von 9 bis um 11:30 ist Arbeitstherapie, die dann höchstens durch Einzelgespräche unterbrochen wird, denn die seelsorgerlichen Einzelgespräche führen wir dort an den Vormittagen.
Gehören die Vormittage mehr der körperlichen Aktivität, so liegt der Schwerpunkt der Herbergsnachmittage im Bereich der Gefühle und der gemeinsamen Gesprächsrunden. Es bleibt auch Zeit für persönliches Reflektieren. Im Wochenplan-Jargon nennt sich das dann Selbstmanagement. Im Anschluss an Abendlob und Abendessen finden 1,5-stündige Seminare zu psychologischen und theologischen Themen statt. Die Aufenthaltsdauer in der Herberge ist individuell verschieden. Grundsätzlich gilt jedoch, so Dr. Giesekus,
vom Konzept her sind wir als Kurzzeitberatungszentrum ausgerichtet. Das heißt also, eine Maximalzeit von 4 bis 6 Wochen ist so vom Konzept her drin. Es gab auch schon Leute, die waren 8 Wochen hier, haben auch sicher davon profitiert, aber dann wird es natürlich auch teuer.
Apropos Kosten, wie teuer kommt denn nun der Aufenthalt im Beratungs- und Therapiezentrum Schwarzwaldpark in Freudenstadt?
Also jetzt, wenn wir von dem Therapieprogramm ausgehen, inklusive aller Therapieangebote, kostet ein Tag 100 Mark. Im Doppelzimmer, 130 Mark im Einzelzimmer.
Dr. Ulrich Giesekus, Leiter der Herberge im Beratungs- und Therapiezentrum Schwarzwaldpark, einer Einrichtung der Deutschen Gesellschaft für biblisch-therapeutische Seelsorge, die am ersten Advent eingeweiht und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Mit einem Schnupperkurs fing's vor gut 2 Jahren an. Heute ist Benjamin, unser großer, begeisterter Judokämpfer. 5 Urkunden und 2 Medaillen hat er sich schon erkämpft, in der Gewichtsklasse bis 30 Kilogramm. Ehrlich, das hätte ich ihm in der kurzen Zeit nicht zugetraut. Vielleicht hat er es ja mitbekommen und sich gedacht, dem Papa zeig ich's mal. Durch enormen Trainingseifer, bestandene Gürtelprüfungen, eine südwürttembergische Meisterschaft und einen 3. Platz bei der württembergischen Meisterschaft, vor 1 Woche gerade mal war's, hat er alle Zweifel meinerseits Lügen gestraft. Als Vater eines Judokas habe ich dabei von meinem Filius gelernt, wie wichtig das von Eltern in ihre Kinder gesetzte Vertrauen ist. Klar, rein theoretisch weiß man's, aber in der Praxis sieht's nicht selten ganz anders aus. Da kommen mir dann Gedanken wie, das packt doch der nie, oder na Brustmahlzeit, den schafft er bestimmt nicht. Seit ich meinen Sprössling zum Judo-Training begleite, ihn auf Wettkämpfen lautstark unterstütze, habe ich neu entdeckt, Vertrauen macht stark, Vertrauen ist Herzenssache. Vertrauen ist Herzenssache. Meinem Judo-kämpfenden Sohnemann verdanke ich diese Einsicht. Will sagen, Vertrauen in ihn zu setzen, auch wenn sein Gegner haushoch überlegen scheint. Sein Vertrauen zu stärken, wenn er nach verlorenem Kampf in Tränen aufgelöst von der Matte kommt. Vertrauen schweißt zusammen. Wer vertraut, traut sich. Vertrauen weckt Kräfte. Vertrauen ist Herzenssache. Zugegeben ein Satz, auf den man eher in Poesiealben stößt oder auf Spruchkärtchen. Dass ich ihn sozusagen an der Judomatte wiederentdeckt habe, sehe ich als einen echten Glücksfall. Denn so hat es der bedeutende protestantische Theologe Adolf von Harnack einmal ausgedrückt, nichts kann den Menschen mehr stärken als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt. Noch einmal, nichts kann den Menschen mehr stärken als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt. Vertrauen ist eben Herzenssache. Was einer so alles entdeckt, wenn er sich als Vater mit dem Sohne auf die Matte traut,